Also die moderne Gesellschaft ist klassischerweise eine Gesellschaft, die kann ihre Probleme vertagen, indem sie die in die Zukunft schiebt. Also du kannst zum Beispiel Ungleichheit legitimieren, indem du sagst, aber morgen können alle, die sich heute anstrengen, aufsteigen. Das ist so die klassische Art und Weise, wie Modernisierung funktioniert in Gesellschaft unserer Art. Wenn ihr euch heute anstrengt, haben wir morgen alle was davon. Das funktioniert mit der Klimafrage ein bisschen anders, weil damit sich die Leute was Positives von der Zukunft versprechen, muss die hell, offen, voller Möglichkeiten sein. Der Klimawandel hat aber in der Art und Weise, wie wir den verarbeitet haben, die Zukunft für uns in gewisser Weise geschlossen. Also wir sagen heute Land auf, Land ab. Es ist doch komisch, dass sich niemand mehr für den Klimawandel interessiert. Das ist so. Aber ich würde sagen, der Witz ist eigentlich gerade, dass das ein Effekt der Tatsache ist, dass die Leute über den Klimawandel aufgeklärt sind. Dass es aber ein Problem ist, zu dem sie keinen handelnden Zugang finden.
Das ist die Energie der Gesellschaft. Der Podcast, in dem Wissenschaft, Politik und Gesellschaft aufeinandertreffen. Marina Weißband und Stefan Muschig sprechen mit ihren Gästen über die großen Fragen der Energie- und Klimawende und darüber, wie sie unser tägliches Leben verändern. Und jetzt geht's los.
Hallo und willkommen bei die Energie der Gesellschaft und hi Stefan.
Hi Marina.
Wie geht es dir?
Mir geht's gut, weil ich mir gerade stimmt nicht, aber vor 2 Tagen die da veröffentlichte Aufnahme unserer letzten Podcast-Folge angehört habe, mit Armin Nassé. Das war ein Soziologe. Und da habe ich mir gedacht, Soziologen, das sind doch wirklich interessante und wichtige Gesprächspartner für die Fragestellung, die wir hier verhandeln. Und schließlich heißt unser Podcast ja auch die Energie der Gesellschaft. Das klingt ja so ein bisschen nach Soziologie, ein bisschen nach Luhmann. Und irgendwie haben wir uns ja dann gedacht in unserem Gespräch, weil es so schön war, holen wir uns gleich den nächsten Soziologen als Gast, Philipp Stab.
Philipp Stab, aber tatsächlich mit Philipp Stab jemanden, dem ich so viele Fragen stellen will, zu was zur Hölle geht gerade eigentlich ab? Denn er hat ja ein Buch geschrieben über die Energiekrise, die Energiewende und den gesellschaftlichen Rückhalt. Und das Buch ist, glaube ich, 2025 erschienen. Und seitdem hat sich alles verschlimmert. Und ich würde mir gerne ein aktuelles Update und eine Einschätzung holen. Ich glaube, das ist, was mich gerade am meisten interessiert. Wie können wir als Gesellschaft gerade so irrational handeln? Warum tun wir das? Was steht dahinter? Und Philipp Stab hat auch eine psychologische Ausbildung. Und das ist für mich die perfekte Kombo.
Seid ihr Kollegen?
Ja, natürlich. Kollegen.
KollegInnen, ja. Um genau zu sein. Also das finde ich auch interessant. Und dann hat mich ein bisschen auch der Titel des Buches getriggert. Systemkrise heißt es ja. Und dann wird es ein bisschen weiter Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus. Aber dieses Wort Systemkrise, du hast gerade von Energiekrise und dann wird von Klimakrise und so weiter gesprochen. Aber ich finde, Systemkrise ist schon ein ziemlich harter Terminus. Und vielleicht fragen wir ihn mal, ob der jetzt geschützt ist, dieser Begriff, oder ob wir den auch für die Kommunikation dieser Podcast-Folge verwenden dürfen. Weil das geht ja weit. Nee, ob es jetzt über eine Klimakrise hinausgeht, das ist nicht das Richtige. Aber Systemkrise klingt noch ein bisschen krasser.
Ich habe noch andere Fragen zu diesem Begriff. Und ich frage mich, wie zutreffend er tatsächlich ist. Ich bin sehr gespannt, das zu challengen.
Ja gut, dann legen wir doch einfach mal los mit dem Challengen und ich würde vorschlagen, dass wir den Professor Philipp Stahl, der vor unserer virtuellen Tür auf Einlass wartet, dass wir ihn einfach mal in den Raum hineinholen und dass wir das Gespräch mit ihm beginnen. Was hältst du davon?
Hallo Philipp!
Hi!
Hi, danke, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ich freue mich über die Einladung.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank. Professor Philipp Stab, du bist Professor für Soziologie von Arbeit, Wirtschaft und technologischem Wandel. Das bist du seit 2024, begleitest du diesen Lehrstuhl an der Humboldt-Universität zu Berlin. Das ist richtig, oder?
Ja, seit 2024 unter diesem Titel. Davor hatte ich die Professur auch schon seit 2019, da hieß die aber noch anders, nämlich Soziologie der Zukunft der Arbeit.
Wie ist es dann so also es gibt ja eine Fakultät und dann gibt es irgendwie die ganze Uni, so die Soziologinnen und Soziologen, werdet ihr manchmal von Kolleginnen und Kollegen um Rat gefragt? Also gibt es da so einen kollegialen Austausch, weiß ich nicht, sagen wir mal mit Biologen oder so oder Historikern, die sagen, du bist doch Soziologe, du verstehst doch das eine oder andere, was hier in der Gesellschaft gerade abgeht, besonders gut. Finden solche Gespräche statt?
Ja, schon. Also ich würde das jetzt nicht überbetonen. Es ist nicht so, dass irgendwie die ganze Uni zur Soziologie rennt, um zu fragen, was Sache ist. Und es geht auch vice versa. Also ich würde sagen, ich frage auch einfach andere Kollegen um Rat bei Dingen, bei denen ich ihnen sozusagen eine Expertise zurechne. Bei mir ist das noch mal ein bisschen im Speziellen so, weil ich auch noch so einen kleinen oder gar nicht so kleinen Digitalcenter mit vorsitze. Also nicht alleine, sondern mit KollegInnen zusammen. Und da sind wir ungefähr, wenn man jetzt so den harten Kern, in 40 Professuren in Berlin, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, insbesondere eben Informatik, Wirtschaftsinformatik, Ingenieurswissenschaften und so weiter. Und da kann ich wirklich meine technologischen Fragen auch loswerden und mir Kleingeld holen, das ich woanders nicht kriege. Und andersrum läuft es interessanterweise ähnlich. Also es sind wirklich irgendwie von Anfang an schöne Erfahrungen gewesen, dann auch von Leuten, die irgendwie wirklich am Edge der KI-Entwicklung unterwegs sind, irgendwie gefragt zu werden, was von den Diskursen da rundherum zu halten ist. In ihrer eigenen Arbeit würde es ja jetzt nicht so eine Riesenrolle spielen, aber die Oberchefs würden ja immer so komisches Zeug sagen, dass irgendwie ihre KI im Begriff ist, sie umzubringen zu 30-prozentiger Chance oder so. Und also da hat man gute Gespräche da.
Gelebte Interdisziplinarität, das hört sich doch schön an. Ich stelle dich noch mal kurz weiter vor, wenn ich das darf. Also 1983 bist du in Nürnberg geboren, lebst jetzt naturgemäß in Berlin, warst von 2009 bis 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung, also eine relativ lange Zeit. Wie hat dich das geprägt?
Ja, gute Frage, wenn man das immer so genau wüsste über sich selbst, ne? Also ich denke, es hat mich schon in der Hinsicht geprägt, als dass da eine Soziologie gemacht wurde oder überhaupt eine Sozialwissenschaft, die schon versucht hat, auch auf die These zu gehen und auf die Analyse von Gegenwartsgesellschaften, nicht nur sich an irgendwelchen Forschungslücken entlang zu hangeln, sondern sowohl sozusagen die großen Fragen auch mit sozusagen angemessenen Antworten zu adressieren und dabei eben auch gleichzeitig öffentlich zu wirken. Ich würde sagen, das war seinerzeit das, was dieses Institut ausgemacht hat. Und was mir auch im Grunde genommen als eine Forschungs- und Praxis des jetzt im allerweitesten Sinne irgendwie öffentlichen intellektuellen Handelns so mitgegeben wurde. Und das mache ich im Grunde genommen immer noch. Ja.
Was bekommst du derzeit mit, wenn wir von Praxis reden und von Weltgeschehen? Was treibt deine Kollegen, deine Studenten gerade um?
Was treibt meine Studenten gerade um? Also erstmal muss man ja sagen, dass die Studierenden teilweise unheimlich jung geworden sind, ne? Das heißt, das sind dann im Bachelor teilweise 19-Jährige, manchmal sogar 18-Jährige. Also es ist wirklich, ich muss sagen, ich weiß nicht, wie wir, Marina, du und ich sind ja so ein bisschen, so halbwegs nah beieinander, glaube ich, vom Alter her. Das war tatsächlich, als ich jung war, anders. Also da hat man im Schnitt eher ein bisschen später angefangen zu studieren.
Ey, ich habe mit 17 angefangen zu studieren. Meine Eltern mussten meine Immatrikulation unterschreiben. Ich durfte das noch gar nicht selbst.
Oh, wow. Naja, ist vielleicht bei mir dann auch einfach sozusagen irgendwie privileged gewesen, dass ich zwischendrin noch mal ein Jahr gearbeitet habe. Aber es gab ja auch noch Wehrdienst oder, ne? Also ich habe allein dadurch hat man ein Jahr verloren als Junge, als Mann damals und so. Naja, also meinen Studierenden mache ich so interessante Erfahrungen, dass die erstmal extrem viel wissen wollen. Und extrem neugierig sind. Ich habe auch das Gefühl, die sind sehr schlau. Gleichzeitig gibt es bestimmte Anschlüsse, die bis vor kurzem noch vollkommen klar waren, die sind nicht mehr so ohne weiteres herzustellen. Also wir haben zum Beispiel diese Woche oder letzte Woche mal so einen Text gemacht im Bachelor. Da geht es um das, was in der Soziologie, in der Sozialtheorie Präfiguration genannt wird. Die Idee ist im Grunde genommen, dass man sich so kleine Projekte anguckt, ja, also was weiß ich, irgendwelche Widerstandsbewegungen im globalen Süden oder irgendwelche Stadtteilexperimente, die Fahrradwerkstatt, die sich autonom verwaltet oder irgend sowas. Und dann sagt man, das nimmt etwas vorweg, was die bessere Zukunft sein kann, vielleicht sogar sein wird. Und den Text haben die wirklich schwer verstanden. Also sie haben schon verstanden, dass da irgendwas vorweggenommen werden soll, aber nicht, dass es eine bessere Zukunft ist, die da vorweggenommen wird, sondern die haben das allesamt so ausgedeutet, dass sie sagen, da geht es darum, wie man sich resilient aufstellt für die schwierige Zukunft, die kommt, wie man sich selber helfen kann, wenn man wieder mit Krisen konfrontiert wird und so, ja. Nee, da geht es da überhaupt nicht drum. Das ist so eine alte linke Trope, dass sozusagen das die gute Gesellschaft schon begonnen hat im Alltag der Einzelnen, ja, die was tun. Aber das ist das ist nicht mehr sozusagen Muttermilch, wenn man so will. Ja, die orientieren sich eher in ihrem Weltbild, würde ich sagen, auf die Fragen, die auch die Gegenwart prägen: Anpassungsdruck, Stabilisierungsprobleme, ereignishafte Erschütterungen der Gesellschaft, ja, und deuten eigentlich alles, was sie so lesen und diskutieren, vor dem Hintergrund aus.
Das passt ja zu den Untersuchungen, die sagen, dass die jungen Leute heute so negativ in die Zukunft schauen wie keine Generation seit dem Krieg.
Und sich dramatisch nach einem Exit sehnen, ne? Das ist auch sozusagen, also diese ganzen Auswanderungszahlen aus den letzten Jugendstudien, das ist schon wirklich verrückt, ne? Sich 40% mit dem Wunsch auszuwandern tragen und irgendwie einer von fünf Pläne macht, ne?
Ist das eine Krise?
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das eine Krise ist, weil der Begriff der Krise doch im Grunde genommen dafür da ist, oder zumindest immer dafür da war, zu signalisieren, dass da ein Problemhorizont auftaucht, durch den geht man hindurch und danach kommt man im Zweifelsfall besser wieder raus oder anders wieder raus. Ich bin mir nicht so sicher, ob das, was wir da beobachten, nicht alles schon Ausdruck dieses neuen Stadiums sind und die Krise in gewisser Weise an der Stelle zumindest schon durchlitten ist. Ich würde sagen, die Krise wäre eher, wenn die Leute sagen, also die jetzt bei diesem Beispiel, ja, also die Fahrradwerkstatt, die selbstverwaltete, ich will einfach immer noch glauben, dass die das Modell für die Zukunft ist, auch wenn ich weiß, dass alles dagegen spricht. Dann ist da so eine Art von Spannung drin. Wenn man da eigentlich schon durchgegangen ist und sagt, die Fahrradwerkstatt und das, was ich von mir von der Zukunft erwarte, das antwortet auf einen Problemhorizont, der eher, würde ich sagen, die Verhältnisse abbildet, dann ist man eigentlich schon ziemlich schlau geworden und hat ziemlich viel von dem, was wir als Krise jetzt zunehmend in den 2020er Jahren insbesondere durchlebt haben, ist in gewisser Weise schon durchgegangen, weißt du?
Das heißt, die Jugend ist schon drüber. Jetzt heißt, dein letztes Buch trägt auch das Wort Systemkrise. Ist die Spannung im System noch drin? Stehen wir jetzt mitten an einer Peak-Entscheidung oder ist das jetzt auch schon durch?
Also erstmal ist es, glaube ich, nicht klar, ob die Jugend da so allgemein durch ist. Ich würde sagen, ich habe da so gewisse sozusagen Intuitionen zu, ne? Auf dem Level reden wir da jetzt drüber. So würde ich das ausdeuten, dass das begonnen hat und dass die im Zweifelsfall weiter sind als andere. Ist die Gesellschaft da schon durch? Ist die schon wirklich in einer neuen Zeit angekommen? Ich würde sagen, ja und nein. Also es ist schon so, dass im kulturellen Horizont unserer Gesellschaft sich was verändert hat in der Hinsicht, dass so Dinge, die man noch vor 10 Jahren ohne jeden Widerspruch konsensfähig sagen konnte, wir sind eine Gesellschaft, deren Versprechen dreht sich vor allem um die Freiheit der Einzelnen, also um individuelle Freiheit, um ihre Möglichkeiten, ein authentisches Selbst zu verwirklichen, Selbstentfaltung zu vollziehen und so weiter. Ich glaube, das ist schrecklich schlecht gealtert in den letzten 10 Jahren. Und eigentlich heute nicht mehr das, was den kulturellen Horizont unserer Gesellschaft im Kern prägt. Im Kern ist der geprägt von Selbsterhaltungsfragen, Reproduktionsfragen auf allen möglichen Ebenen. Ja? Also von der planetaren Ebene des Klimas und der Ökologie über die gesellschaftliche Ebene bei der sozialen Ungleichheit, wie wir sie jetzt, was weiß ich, mit dem Pflegesystem, der Reform des Wohlfahrtsstaates, was ja de facto eine Kürzung des Wohlfahrtsstaates sein soll, diskutieren, bis hin zur individuellen Ebene, wo sozusagen die ganze Frage, was ist eigentlich der Sinn von biografischen Zielen und so weiter, für viele Menschen zunehmend auch ein Problem ist. Also dieser kulturelle Horizont hat sich schon verändert. Das heißt aber nicht, dass die politischen und gesellschaftlichen Debatten da irgendwie Schritt gehalten haben, weil das ist natürlich auch ein schmerzhafter Vorgang. Ein Vorgang, in dem man ganz viele Dinge loslassen muss, die ja ganz lange Zeit unheimlich viel versprochen haben und damit auch viel Sinn in das Leben gebracht haben, ne, und in die Gesellschaft. Und immer wenn man da dran rumwerkelt, ja, dann führt das zwangsläufig dann auch zu Widerständen, selbst wenn es die Leute in gewisser Weise besser wissen. Also du kannst natürlich sagen, in einer Gesellschaft wie unserer weiß die allergrößte Mehrheit auch immer noch, ja, Bescheid über den Klimawandel und die Ökologie. Das heißt aber eben einfach im Umkehrschluss nicht, dass sie, wenn die Bearbeitung dieser Frage in ihren Lebenswelten ankommt, nicht trotzdem auf Widerstand schalten. Unter anderem deswegen, weil ihnen ja auch innerhalb des politischen Raums suggeriert wird, dass das schon okay ist, wenn du auf Widerstand schaltest, ja, dass der Heizungskeller halt, wie jetzt Markus Söder wieder gesagt hat, ja, halt Privatsache ist und so, ja. Also die Abwehr, die wird ja immer wieder auch angestimmt und dass jetzt allgemein sich die Gesellschaft verändert hat, heißt eben nicht, dass die Einzelnen auch ihre Wünsche in gleicher Art und Weise umstellen, sondern vielleicht eher sogar, dass die umso aggressiver verteidigen.
Darf ich mal in Minute 16 ungefähr die Frage aller Fragen stellen, die vielleicht das
Gott, bin ich ja gespannt.
Podcast-Aufnahme dann auch abkürzt. Nein, aber das, was mich bewegt dabei ist ja, dass es offenbar, wenn ich das Buch richtig lese, was sich mit meinen Wahrnehmungen auch von Gesellschaft deckt, dass es offenbar nicht gelungen ist, die ökologische Modernisierung der Gesellschaft als etwas darzustellen, was genau anschlussfähig ist, sozusagen an die Problemlagen, die du auch umfassend jetzt beschrieben hast, der Menschen, und dazu einen positiven Lösungsbeitrag zu leisten. Ja, hätte ja auch sein können. Ja, so dieser grüne Kapitalismus, der irgendwie Wachstum und Ökologie miteinander versöhnt, der sozial ausgewogen funktioniert, der die Selbstwirksamkeit des Einzelnen verbessert, der unternehmerische Dynamik freisetzt und so weiter und so fort. Also all das könnte man ja einem grünen Kapitalismus zuschreiben. Und dann wäre ja alles gut. Bis hin zur, sagen wir mal, zur Revitalisierung der Sozialsysteme und was man da alles auch mit verbinden kann. Sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Die ökologische Modernisierung wird als Bedrohung gesehen von Einzelnen in ihrer Autonomie, in der Zumutung sozusagen, ihr Leben zu verändern. Und wenn wir jetzt beim Begriff Systemkrise sind, stellt es ja sozusagen auch insgesamt ein Bild von Gesellschaft irgendwie in Frage. Also warum ist es so schlimm geworden, wo es doch so gut hätte sein können, frage ich mal zugespitzt.
Ja, also erstmal ist ja die Frage, wenn man das jetzt in Bezug auf die Parameter der ökologischen Modernisierung betrachtet, wie schlimm ist es wirklich? Also man kann ja auch zum Beispiel über den Strommix in Deutschland sprechen. Ne? Und dann sehen wir ja schon einen interessanten positiven Trend, der erst dann mit der politischen Konjunktur der ökologischen Modernisierung irgendwie nicht zur Deckung kommt, ja. Also wollte ich nur mal sagen, ne. Also, dass etwas politisch in schwerem Fahrwasser ist, lässt keinen automatischen Schluss darauf zu, dass zum Beispiel nicht die Anmeldezahlen für E-Autos hochgehen werden oder dass die allgemeine Elektrifizierung und auch der Anteil von Erneuerbaren am Strom und so nicht zunimmt. Ne? Das sind zwar erstmal prinzipiell zwei unterschiedliche Sachen. Dann würde ich sagen, was man verstehen muss, ist, dass die Erzählung von der ökologischen Modernisierung, also vielleicht gebündelt, so wie du das gesagt hast, in diesem berühmten Scholz-Zitat, ja, also man bearbeitet die ökologischen Ängste und das, indem man auch noch, ne, die Wachstumsraten wie den 50er und 60er Jahren erzielt, womit ja implizit ein Wohlstandsversprechen dann ausgesprochen ist und so weiter. Ich glaube schon, dass die Adressierung dieser beiden Sorgen, der ökologischen Sorgen und der ökonomischen Sorgen, schon auf die Problemlagen der Leute eingezahlt hat. Ich glaube, dass zum einen aber eine andere Problemlage, das, was man in der Soziologie gerne eine nicht intendierte Folge von bestimmten intendierten Handlungen nennt, nicht beachtet wurde. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt. Also das mit den nicht intendierten Effekten ist zu großen Teilen das, dass die Leute eben, wenn sich was verändert, auch Verlusterfahrungen machen. Und diese Verlusterfahrung und die Idee in kapitalistischen Demokratien ist immer, du entschädigst sie dafür monetär, also ökonomisch. Und ich würde auch sagen, dass das passiert ist. Also man kann irgendwie schlecht sagen, dass man jetzt zu wenig Geld in die Kohleregionen geschickt hat.
Kohlekompromiss ist ein Beispiel.
Man kann schwer sagen, dass man die Leute einfach hat im Regen stehen lassen. Ne? Eher müsste man sagen, das dauert ja gerade so lange mit dem Kohleausstieg, weil kein IGBCE-Kohlekumpel arbeitslos werden soll nach Möglichkeit und so. Ne? Also irgendwie würde ich sagen, auch wenn man jetzt heute sagt, ja, wäre das Klimageld gekommen, dann hätten die Leute auch mitgemacht, da bei der Ampel, halte ich für Quatsch. Das übersieht sozusagen eine grundsätzliche Problematik, die im Grunde genommen mit kulturellen Verlusten vor allem zusammenhängt. Also wir haben da überall Insignien einer Lebensweise, die sich schon seit 40 Jahren zunehmend in der Defensive empfindet. Teilweise durch ökologische Fragen, können wir nochmal drüber reden, teilweise auch einfach durch andere Fragen, ja. Also die sich konfrontiert sieht mit einer Prekarisierung eines Wachstumsmodells, mit abnehmenden Wachstumsraten, mit wachsender sozialer Ungleichheit, mit der Perspektive, dass die Einzelnen immer mehr tun müssen, um ihren Status in der Gesellschaft zu halten. Und die klammert sich an die kulturellen Insignien, ja, also zum Beispiel die Autonomie des Heizungskellers, ja. Da bestimme ich, das ist mein gebautes Unterbewusstes, da mache ich es mir warm und heimelig, ja. Und da darf niemand rein. Und wenn dann da jemand interveniert, dann ist es wirklich sozusagen, wird es als eine schmerzhafte Intervention empfunden. Oder wenn du dein Leben und ein gutes Leben auf der Kohle gebaut hast und jetzt auch einmal gesagt wird, also du kannst es zwar noch weitermachen, aber das war schon wirklich ein massiver Teil des Problems. Deine ganze Lebensleistung, ne? Dann finden da kulturelle Verluste statt, auch normative Brüche. Also dass die Leute das, was immer gut war und was auch das gute Leben für sie in der Rückschau, in der biografischen Thematisierung ausgemacht hat, auf einmal nichts mehr wert sein soll. Dafür hat man überhaupt keine Adressierung gefunden. Das hat einfach nicht stattgefunden. Man könnte sagen, die Leute haben nicht die Möglichkeit gekriegt, auch mal zu trauern und das, was sie dann loslassen. Ja. Und der zweite Faktor ist der, und das halte ich in gewisser Weise für gewichtiger, wenn man die Gesellschaft als Ganzes betrachtet. Also du kannst den Leuten ja allerhand versprechen. Und die Versprechen können sogar die Problemlagen der Leuten treffen. Entscheidender ist, glaube ich, ob du dem, der das Versprechen ausspricht, auch vertraust. Und wenn du dem nicht vertraust, wenn du dem Staat nicht vertraust, dass er das auch hinkriegt, ja, in dem Fall, dann kann der noch so viel gute Sachen versprechen. Dann hilft's auch nicht, dass der nochmal am Narrativ dreht. Ja, in seinem Spin-Doktoren-Wasserkopf, wo der quasi sich nochmal neue Narration und so überlegt. Nee. Es geht darum, dass sozusagen was passiert ist zwischen Staat und Lebenswelt, ja, Staat und Bürgern in den letzten 40 Jahren, was diese Modernisierungsanstrengungen, die wir in den letzten Jahren nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo gesehen haben, eben nicht auf der Rechnung hatten. Im Grunde genommen beginnt sich ab den 80er Jahren interessanterweise zeitgleich mit dem Aufstieg der ökologischen Frage halt auch ein neues Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zum Staat zu etablieren in den Gesellschaften des alten Westens, ja, also über die reden wir jetzt. Im Grunde genommen war dieser Staat 30, 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg dafür da, eine schützende Hand über die Lebenswelten und die Lebensmodelle der Leute zu halten. Der hat die soziale Frage verarbeitet im Wohlfahrtsstaat, der hat dann durch die Expansion von allen möglichen Anrechten den Leuten immer mehr Möglichkeiten zur individuellen Selbstentfaltung eröffnet. Und ab den 80er Jahren tritt ein Wendepunkt ein, das verschärft sich dann so sukzessive. Wir beschreiben das oft, ne, als neoliberale Wende und so.
Also, da geht dann,
genau, da, ja, und in Deutschland kommt es natürlich etwas später und so, aber im Kern geht es darum, dass sich das Verhältnis in der Hinsicht ändert, dass der Staat jetzt beginnt, Probleme, die er bis dahin von der Lebenswelt ferngehalten hat, in diese Lebenswelt hinein zu externalisieren, die da zu dampfen. Also der Wohlfahrtsstaat gilt als zu teuer, Also müssen die Einzelnen jetzt selber vorsorgen. Ja? Der Arbeitsmarkt gilt als zu unflexibel, also muss noch in Zeiten von New Public Management etc. die Mitarbeiterinnen im Bürgeramt handeln wie eine kleine Unternehmerin. Und auch mit der Klimafrage sind wir die längste Zeit so umgegangen. Ja? Die Leute sollen dieses planetare Problem doch bitte durch ihre Einkäufe im Supermarkt und ihre Entscheidung für den Stromanbieter im Internet lösen. Ja? Das ist eine Individualisierung von Systemproblemen gewesen, die im Grunde genommen das Vertrauen in den Staat 40 Jahre lang hat erodieren lassen. Da hilft dann auch keine Finanzbazooka mehr. Da hilft kein vollmundiges Versprechen mehr. Ne? Diese Art von Problematik, die hat man, glaube ich, nicht auf dem Schirm gehabt.
Das ist so ein guter Punkt. Ich habe immer gesagt, dass das Vertrauen in den Staat in dem Maße zurückging, wie der Staat halt nicht mehr als Garant für ewigen Wachstum herhalten konnte, weil er vorher diese Dienstleisterrolle hatte im Westen und immer dieses, wenn ihr nur an Mutti oder Vati glaubt, dann wird alles immer besser. Und das hat ja auch eine ganze Weile funktioniert und dann kam irgendwann dieser Wendepunkt, wo es nicht immer besser wurde. Aber der kam weit später, als du gesagt hast. Du bist jetzt wieder bei dem Meme gelandet, dass eigentlich Reagan alles schuld ist. Was also nicht persönlich, aber diese neoliberale Wende, für die er sinnbildlich steht und die er natürlich auch sehr befeuert hat in den USA. Aber und es ist super einleuchtend, also dass wir einerseits die Vertrauenskrise haben, das heißt, egal was das Narrativ ist, das wird das nicht retten, und andererseits natürlich kulturellen Verlust nicht mit Geld kompensieren können. Wir haben jetzt natürlich etwas, wo wir durchaus neue kulturelle Bedeutung zuschreiben könnten. Letzten Endes ist ja die Befürchtung im kulturellen Verlust, werde ich irrelevant? Wird meine Lebensweise, die ich mein Leben lang gelebt habe, wenn die falsch ist, was bin ich dann wert als Mensch? Habe ich umsonst gelebt? Bin ich noch relevant? Aber wir haben ja eigentlich, in der Theorie, leben wir ja in einer Demokratie. Und theoretisch könnte die Demokratie ja genau die Geschichte sein, die sagt, ey, nein, wir brauchen dich. Wir brauchen jetzt die 82 Millionen Expertinnen, weil wir so komplexe Probleme zu lösen haben und du bist relevanter als je zuvor. Ist es Schuld der Politik, dass sie verpasst hat, die Leute mit ins Boot zu holen und ihnen damit diesen Bedeutungsverlust zu kompensieren, indem man ihnen aktiv mehr Bedeutung gibt?
Ich bin mir nicht sicher, dass das möglich gewesen wäre. Also ich halte es für eine charmante Idee, ne? Unbenommen. Ich würde auch sagen, das entspricht natürlich schon einem positiven Begriff von Demokratie, dem ich normativ auch anhängen würde. Ich weiß nun nicht, ob das wirklich gegangen wäre. Also kann eine liberale Demokratie wie die in den USA, in Deutschland, in Frankreich, ja, so diese Art von Bauart, kann die im 21. Jahrhundert eine Demokratie von Massenmobilisierung sein? Ich bezweifle das.
In der Schweiz geht es, die hatten allerdings auch 500 Jahre Übungszeit.
Naja, also ich würde sagen, diese Gesellschaften, die können sich ziemlich mehrheitsmäßig mobilisieren. Und das ist tatsächlich was jetzt als eine neue Erfahrung zurückkehrt. Also es hat es natürlich in der Geschichte schon gegeben, aber es prägt jetzt die Gegenwart stärker. Die können das dann überraschend gut, wenn sie mit akuten Selbsterhaltungsgefährdungen konfrontiert sind. Also während der Pandemie kriegt man unfassbar viel Koordination in so eine funktional differenzierte Gesellschaft rein. Wirklich auch für alle möglichen Soziologien wirklich überraschend. Wie koordinationsfähig dann doch so eine Gesellschaft noch ist, wenn es drauf ankommt. Man kann das, glaube ich, auch in Bezug auf andere Fragen so beschreiben. Also auch die Art und Weise, wie man zum Beispiel die Geflüchtetenfrage nach 2015 gemanagt hat, mit all den Problemen, die da dranhängen, so, war schon auch so ein gesellschaftlicher Effort, wo sich extrem viele Leute auf ganz unterschiedlichen Ebenen beteiligt haben. Ich habe jetzt die Zahlen nicht präsent, aber es gibt da mittlerweile auch Zahlen aus der Migrations- und Integrationsforschung zu, wo man sagt, es ist sozusagen, wenn jede Beteiligung an der Absorption dieses Themas misst, dann hat da irgendwie die Hälfte der Leute mitgemacht in Deutschland. Also ist jetzt nicht zitationsfähig, ja, das nur dazu, aber also ich war da wirklich sehr beeindruckt von. Insofern, das geht, aber in Bezug auf eine Zukunftsfrage, ihr müsst jetzt heute dies und jenes tun oder lassen, damit morgen dies und jenes in Aussicht steht. Ich glaube, das ist wirklich deutlich schwerer geworden und das hat verschiedene Gründe. Der Grund, der dem Thema, über das wir jetzt sprechen, also der ökologischen Frage, immanent ist, ist der, dass wir natürlich im Rahmen der Aufklärung über die ökologischen Probleme, die unsere Lebensweise erzeugt, gleichzeitig ein ganz neues Verhältnis zur Zukunft in diese Gesellschaft eingezogen haben. Also die moderne Gesellschaft ist klassischerweise eine Gesellschaft, die kann ihre Probleme vertagen, indem sie die in die Zukunft schiebt. Also du kannst zum Beispiel Ungleichheit legitimieren, indem du sagst, aber morgen können alle, die sich heute anstrengen, aufsteigen. Ja, das ist so die klassische Art und Weise, wie Modernisierung funktioniert in Gesellschaften unserer Art. Wenn ihr euch heute anstrengt, haben wir morgen alle was davon. Das funktioniert mit der Klimafrage ein bisschen anders, weil damit sich die Leute was Positives von der Zukunft versprechen, muss die hell, offen, voller Möglichkeiten sein. Der Klimawandel hat aber in der Art und Weise, wie wir den verarbeitet haben, die Zukunft für uns in gewisser Weise geschlossen. Er hat die geschlossen in der Hinsicht, dass die jetzt natürlich irgendwie nicht mehr so ein heller Horizont ist, sondern irgendwie da drohen dunkle Gewitterwolken. Und es ist irgendwie unklar, ob man sich jetzt beschleunigt dahin bewegen will, indem man jetzt schon sozusagen in diese Zukunft reinarbeitet, weil es ja gerade auch darum gehen würde, die zu verhindern. Und dann haben wir, das ist das ganze Verzichtthema, das eben doch auch wirklich irgendwie systematisch zur mentalen Verarbeitung dieses Themas gehört. Dann haben wir natürlich auch über die Art und Weise, wie wir die Frage gemanagt haben global, die Zukunft auch nochmal geschlossen. Also wenn du sagst, 1 bis 1,5 bis 2 Grad, das ist unser Safe Operating Space oder darunter, ne, also bis 2 Grad, das ist unser Safe Operating Space und wir können euch das jetzt in CO2-Budgets übersetzen, dann bedeutet das, dass du handeln kannst und heute in Bezug auf die Zukunft nur noch innerhalb dieser Grenzen handeln kannst. Das ist eine irre Beschränkung der sozusagen der Möglichkeiten der Zukunft, die irgendwie notwendig ist und eine interessante Art und Weise, das zu verarbeiten, aber eben doch sozusagen das Bild von Zukunft verändert hat, sodass es sehr schwierig ist, mit einem positiven Versprechen, wie du das, glaube ich, im Sinn hattest, diese Art von Zukunft heute überhaupt noch zu adressieren.
Zumal das ja überzuschwappen scheint, also diese Unmöglichkeit, Zukunft durch richtiges Verhalten positiv zu beeinflussen, überzuschwappen scheint auch auf andere gesellschaftliche Bereiche. Also das ist ja dann sozusagen das, was die Jugend, zumindest so wie du sie zitierst oder Teile davon zitierst, auch so resigniert macht. Ja, also wenn ich mir den Pflegebereich anschaue, wenn ich mir den Rentenbereich anschaue, wenn ich mir vielleicht auch die gewisse Ungleichheit in der Vermögensverteilung anschaue und so weiter, dann steht ja immer, oder der Refrain ist ja immer, so sehr du dich auch anstrengst, das werde ich nicht erreichen. Ja, ich werde nie ein Rentenniveau erreichen durch Erwerbsarbeit, was mir eine auskömmliche Gestaltung meines Lebensabends gestaltet und so weiter und so fort. Also macht das dann am Ende des Tages die Systemkrise aus? Erste Frage. Und zweite, ist da die Klimakrise oder wie du die ökologische oder das Dilemma der ökologischen Modernisierung beschrieben hast, ist das eher eine Schablone, nach der sich dann auch das Denken in anderen Richtungen richtet? Oder sind das Entwicklungen, die parallel in der Gesellschaft miteinander verlaufen und verschränkt sind?
Bisschen was von allem, aber du hast ja jetzt dich sozusagen den entscheidenden Punkt in mehreren Hinsichten bereits sehr nah angenähert, würde ich sagen. Also in der Tat ist die Unterstellung von mir, die ich für, wenn man drüber nachdenkt, für fast schon unkontrovers halte, dennoch ist die total kontraintuitiv. Nämlich die, dass die Art und Weise, wie der politische Raum heute gestaltet ist, welche politischen Konflikte wir wie führen, wirklich nicht vorstellbar ist ohne die Virulenz der ökologischen Frage. Ja, also wir sagen heute Land auf, Land ab, ne? Es ist doch komisch, dass sich niemand mehr für den Klimawandel interessiert. Das ist so. Aber ich würde sagen, der Witz ist eigentlich gerade, dass das ein Effekt der Tatsache ist, dass die Leute über den Klimawandel aufgeklärt sind. Dass es aber ein Problem ist, zu dem sie keinen handelnden Zugang finden. Und der Zugang, den sie finden, der trifft in vielen Lebenswelten auf eine Haltung, die schon so erstarrt ist, vor wirklich fundamentalen Reproduktionsängsten. Also wenn wir jetzt das Klima behandeln, was ist dann mit meiner Lebensweise? Ja, was ist mit meinen Kindern, wenn ich meine Lebensweise reproduziere? All das sind ja Konfliktfelder, über die die Leute, würde ich sagen, auf die eine oder andere Art und Weise ein intuitives Verständnis entwickelt haben. Und dieses Verständnis kommt daher, dass wir eben, dass die Aufklärung über die ökologische Frage der letzte große Aufklärungsprozess ist, der wirklich durch Gesellschaften unserer Art durchgelaufen ist. Das ist ab den 80er Jahren so durchgelaufen, dass ich heute die Grundschule meiner Tochter nicht betreten kann, ohne dass mich spätestens im dritten Raum ein brennender Planet empfängt. Ja, also es ist schon da präsent. Ja, und es ist schon, wird schon da meine Kinder fragen dazu. Das wird von denen problematisiert und das bringen die selber mit, weil das überall ist. Insofern, wenn etwas, was überall ist, gleichzeitig nirgendwo ist, dann ist das halt ein extremes Zeichen dafür, dass es mal, würde ich sagen, dass es die Gesellschaft und die Leute unter Spannungen setzt, die sie nicht verarbeitet kriegen. Ja, so das ist, glaube ich, das, was da passiert. Und die Systemkrise hängt damit in der Hinsicht zusammen. Also erstmal vielleicht diese kleine Präzisierung. Mit Systemkrise meine ich in diesem Kontext jetzt eine fundamentale Reproduktionskrise. Ich glaube auch, die wird sich nicht mehr lösen, sondern sozusagen da geht was zu Ende oder ist bereits zu Ende gegangen von liberal-kapitalistischen Demokratien, der Bauart, wie wir die in der Nachkriegszeit so entfaltet haben. Das meine ich. Und diese Krise speist sich vor allem daraus, dass denen ihr zentrales Mittel der Verarbeitung von gesellschaftlichen Konflikten abhanden gekommen ist. Dieses Mittel ist das, was wir in der Soziologie und auch in der erweiterten politischen Sprachgebrauch Modernisierung nennen. Gesellschaften dieser Art sind nicht mehr in der Lage, durch Modernisierung sich selbst zu erneuern. Und das letzte große Modernisierungsprojekt, das die Gesellschaften des alten Westens ausgebildet haben, war die ökologische Modernisierung. Wir können uns drei Modernisierungswellen nach dem Zweiten Weltkrieg ganz einfach gesagt überlegen. Es gibt durch den Wohlfahrtsstaat die Verarbeitung der sozialen Frage. Das ist Welle 1. Es gibt durch die Liberalisierung der Gesellschaft die Verarbeitung der emanzipatorischen Frage, die 1968 und in den folgenden neuen sozialen Bewegungen artikuliert wurde. Und dann gibt es über die ökologische Modernisierung den Versuch, systemkonform die ökologische Kritik zu absorbieren. Und das klappt nicht mehr. Und das liegt daran, dass dieses Thema ein eigenes Problem in die Gesellschaft einführt und gleichzeitig, ne, also das sind die zwei großen Prozesse, würde ich sagen. Einerseits eben die ökologische Frage selber die Zukunft problematisiert. Wenn du den Leuten also sagst, wenn ihr euch jetzt anstrengt, dann beste nachhaltige Gesellschaft, dann sagen die, Moment mal, wir haben doch gelernt, dass diese Zukunft bedrohlich ist. Wieso? Das sozusagen, das ist doch ein Widerspruch, dass wir da jetzt beschleunigt sozusagen hinreisen sollen. Und das andere ist, dass eben auch der Akteur, der quasi den Lenker hält, ja, oder das Steuerrad in der Hand hat, dass dem eben nicht mehr vertraut wird. Und das ist in einer bestimmten Hinsicht unabhängig von der ökologischen Frage, weil es etwas mit den Veränderungen des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft zu tun hat, wie ich das vorhin geschrieben habe.
Das heißt, die Krise ist, dass wir unsere Probleme nicht mehr lösen können. Also wir haben keine kulturelle Technologie mehr, mit deren Hilfe wir diese großen Probleme bewältigen können. Und jetzt brauchen wir also eine neue kulturelle Technologie und sind auf der Suche und haben sie noch nicht gefunden.
Wir können die nicht systemkonform lösen.
Das heißt, wir so müssen, um aus. Die Krise zu lösen, müssen wir das System brechen.
Naja, nee. Erstmal ist die Frage, was heißt das, dass wir diese Krise nicht systemkonform lösen können? Und da ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, in so einer klassischen, nicht systemtheoretischen, also weil du sagst, ihr hattet Armin Lassé letztes Mal da und so, ja, nicht in so einer, sondern in so einer kritischen, eher politökonomischen Perspektive, hat das System zwei Seiten. Das eine ist die Wirtschaft und das andere ist die Politik oder die Wirtschaft und der Staat, ja? Das sind diese zwei Säulen. Und eine Systemkrise kann sich dementsprechend eher gegen die Struktur der Wirtschaft, also sagen, es könnte eine Krise des Kapitalismus sein in unserem Fall. Oder es kann eine Krise des politischen, der politischen Welt sein, des Staates. Und ich würde sagen, in unserem Fall ist es ganz offensichtlich eine Krise des Staates. Eine Krise des politischen Systems und keine Krise des Kapitalismus. Ja, also wie sich das ausdrückt. Die Leute jagen diejenigen vom Hof, die ihnen kapitalistisch systemkonform und politisch systemkonform aus dem politischen Bereich heraus versuchen, ihre Probleme zu lösen. Ja? Und die Kritik wendet sich gegen das politische System, nicht gegen die Wirtschaft, ja? Nicht gegen die Wirtschaftsform. Das ist die Situation, die wir haben.
Ich sehe in den USA durchaus zum Beispiel, die USA sind ja im Prinzip wie wir nur ein paar Jahre weiter auf diesem Weg. Da sehe ich durchaus
nicht
sehr aufsteigende und mainstreamige, auch, also gerade Kritik des kapitalistischen Systems, weil es dort weil dort die Machtdynamiken sehr viel transparenter sind, inwieweit die Wirtschaft eigentlich hinter dem politischen System steht. Und dort sind die Anti-Milliardärs-Sentiments inzwischen so stark geworden, dass sogar die Milliardäre in Bezug auf KI jetzt ihren Ton wandeln. Und wo sie früher erzählt haben, KI wird euch allen die Jobs wegnehmen, sind sie so, oh, wir müssen darauf achten, dass der Wohlstand auch verteilt wird. Also da ist inzwischen auch eine Panik. Das heißt, ich sehe durchaus beide Krisen. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, was jetzt der Iran-Krieg so ein bisschen, und das kommt ja erst nach deinem Buch zeitlich, aber was jetzt der Iran-Krieg nochmal ganz, ganz offensichtlich gemacht hat, selbst da, wo die Ausprägung der Krise ganz, ganz eng das Leben der Leute betrifft, wie zum Beispiel über steigende Benzinpreise. Das ist ja etwas, das jeder mitkriegt, es ist super leicht nachvollziehbar und wir merken alle, fossile Energien sind nicht nur ein Unsicherheitsfaktor, also sind nicht nur immer wieder der Anlass für Krieg, für Abhängigkeit von internationalen Strukturen, sondern sie sind auch einfach teurer. Warum ist dann nicht bei allem geringen Vertrauen in Politik aside, bei all der geringen Fantasie für eine positive Zukunft, aber alleine mit dem Portemonnaie gedacht, müssten sich doch jetzt Strukturen ändern hin zu, oh, vielleicht gucke ich mir nochmal ein E-Auto an. Oh, vielleicht ist eine Solaranlage auf dem Dach eine sinnvolle Geschichte. Und auch für den Staat. Also ist das nicht so eine sehr einfache Logik? Selbst marktliberal gedacht, müsste ich doch jetzt mich neu orientieren.
Also das ist jetzt die Frage, wer ich ist, ne? Und zunächst waren es ja jetzt bei dir die Bürger. Mhm. Ne? Also die Konsumenten.
Genau, im ersten Schritt die Bürger, im anderen Schritt der Staat, das waren zwei Fragen, ja.
Genau. Also ich würde sagen, es ist sehr gut möglich, dass allein durch die Marktdynamik und die Tatsache, dass China irgendwie mit Solarpanelen und E-Autos globale Märkte vielleicht fluten kann und diese Produkte wirklich billig sind, weil sie auch, also im Vergleich und so weiter, dass wir ziemlich viel von den materiellen Dingen noch kriegen, die wir politisch quasi implementieren wollten, ganz ohne, dass das politischen Rückenwind hat. Das kann absolut passieren. Also das bedeutet aber, will ich nur sagen, ne, also wir leben in einer Gegenwart, in der ist es vorstellbar, dass wir morgen oder übermorgen in einer Gesellschaft aufwachen, die vielleicht aus guten Gründen als irgendwie faschistoid beschrieben werden kann und in der trotzdem der Strom zu 100% aus Erneuerbaren kommt und fast alle E-Autos fahren.
Ja, hey, das ist Solarfaschismus.
Ja, ich meine bloß, also das ist im Ernst, das ist wirklich vorstellbar. Deswegen nochmal, also sowas wie den Klimawandel würde ich noch, aber das ist jetzt wirklich analytisches Zeug. Ja, ich würde das nicht als Systemkrise beschreiben, sondern als sozusagen eine ökologische Problematik oder ein Problem des Stoffwechsels zwischen Gesellschaft und Natur oder so, ja. System ist schon das politökonomische System, das Gesellschaften wie diese prägt. Ne? Also das ist was wirklich genuin Gesellschaftliches. Der Klimawandel ist auch sowas, wo ich jetzt sagen würde, die Erwartung, dass wir da, selbst wenn wir jetzt beschleunigt dekarbonisieren, durchgehen, ohne dass das erstmal für wirklich our lifetime, ja, ein Prozess ist, der im besten Fall linear dramatische Veränderungen bedeutet. Schon das macht es eigentlich nicht wirklich sinnhaft, das als Krise zu beschreiben. Weil das endet nicht. Die gehen da nicht durch. Ne? Das ist sozusagen, nein, das ist ein Prozess, der sich durchzieht und an dem wir uns auf unterschiedliche Art und Weisen so gut wir können oder vielleicht auch viel schlechter als wir können anpassen werden. Ja, das ist das, was passieren wird. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass ich jetzt auch sozusagen sowas wie Dekarbonisierung bereits als eine Anpassungsstrategie beschreiben würde. Ja, so, also das soll jetzt nicht heißen, wir machen jetzt nichts mehr um irgendwie CO2-Ausstoß zu reduzieren. Weder glaube ich das, noch will ich sagen, dass wir das sollen. Das müssen wir unbedingt tun. Und ich glaube auch, dass wir es ein Stück weit weiter tun werden. Aber das bedeutet eben doch, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, die in einem wirklich ganz, also im Vergleich zu der Art von Gesellschaft, die bis in die 80er Jahre total dominant war oder auch nicht bis zuletzt, viel stärker eben mit Anpassungsproblemen, mit der Reaktion auf langfristige Trends wie den Klimawandel und akute disruptive Ereignisse, ob die jetzt technologisch sind, klimatisch, katastrophisch, in welcher Art auch immer, ja, Kriege und so weiter. Damit befasst ist sie hauptsächlich darauf zu reagieren. Und das ist es, was im Kern den politischen Raum schon verändert hat und diese Veränderung eigentlich jetzt wirklich stabilisiert. Wir kommen nicht mehr zurück in diese Gesellschaft mit der offenen Zukunft, in der wir irgendwie erfolgreich planvoll handeln können und die meisten Leute ihre Wünsche zurückstellen, weil sie sich eben eine bessere Zukunft versprechen. Das ist auch der Grund, Marina, würde ich glauben, warum das, was du in den USA beobachtest, also so eine Billionär- und Superreichen-Kritik, was hier auch als Pflänzchen keimt, ne? Warum das jetzt auftaucht, weil das ist im Grunde genommen eine, also wenn es überhaupt eine Kapitalismuskritik ist, das muss man sich dann nochmal genau angucken, oder nur eine Verteilungskritik innerhalb des Kapitalismus. So oder so ist die Orientierung am Superreichtum, an Überreichtum etwas, was einem das möglich macht, die soziale Frage nicht mehr zu vertagen. Also nicht mehr zu sagen, wie das jetzt Merz noch sagt, ja, alle strengen sich mehr an, dann können wir uns morgen auch noch was leisten. Sondern die Antwort, die man sucht, wenn man sagt, Überreichtum ist, wir können es denen doch heute auch wegnehmen, dann können wir es in der Gegenwart schon lösen. Ja? Das ist ein Ausdruck von Präsentismus, davon, dass alle Probleme stranden in der Gegenwart, wenn du sie nicht mehr durch Modernisierung in die Zukunft vertagen kannst. Na? Die Thematisierung von Überreichtum ist das für die soziale Frage.
Was ich aber nicht als negativ betrachte, denn ein guter Teil unserer Probleme entstanden ja präzise daraus, dass wir so ziemlich alle unsere Probleme in die Zukunft vertagt haben. Und jetzt sind wir im Find-Out-Jahrhundert.
100% agree, ja. Also, und selbst wenn es blöd wäre, wäre es trotzdem so. Ne? Also, ich bin ja jetzt ein Soziologe, ich liefere hier jetzt bisher ja kaum normative Statements. Ne? Ich sage euch nur, ich beschreibe euch nur die Gesellschaft, wie ich sie beobachte.
Vielleicht, bevor wir gemeinsam noch ein bisschen in die Zukunft schauen, würde ich gerne noch mal einmal einen präzisierenden Blick in die Vergangenheit werfen. Weil du das so angedeutet hast, vor wenigen Minuten, als du sozusagen das Projekt der ökologischen Modernisierung beschrieben hattest, dass das den Menschen auch immer so vorgekommen, beziehungsweise auch so vorerzählt wurde, dass es irgendwie mit Verzicht und einer Einschränkung der bisherigen Lebensformen, dass das damit verbunden sei. Hat man dieses Projekt der ökologischen Modernisierung, der grünen Transformation, hat man das nur falsch erzählt? Also dieses berühmte Narrativ, oder hat man einfach die falschen Sachen gemacht? Also Stichwort, wenn wir das Klimageld früher eingeführt hätten, dann wäre das alles nicht passiert, mal zugespitzt. Ja, ist es eine Frage des Maßnahmenwerkzeugkastens oder ist es eine Frage des Narrativs oder ist es irgendwie was Drittes, was sowieso, egal wie man es gemacht hätte, in diese doch sehr, finde ich, sehr aussichtslose Situation führt, wie du sie jetzt beschreibst?
Also erstmal, aber da kommen wir ja wirklich vielleicht gleich drauf, halte ich diese Situation nicht für aussichtslos, sondern ich glaube, man muss sich durch eine nüchterne Beobachtung erstmal ein bisschen auf Grund setzen, damit man wieder Boden unter den Füßen spürt und eben von da aus dann auch wieder festen Tritt hat, ne? So. Ich fühle mich aber total wie jemand, der festen Tritt hat, weißt du? So, weil ich glaube, ich sehe das irgendwie einigermaßen gut, ja. Aber gut, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Also ist das nur falsch erzählt? Nee, ich würde eben sagen, also sagen wir es mal so. Falsch erzählt, und das ist ja eine Kritik, die kennt ihr rauf und runter, ja. Falsch erzählt ist das in der Hinsicht, dass die ökologische Modernisierung unsere ökologischen Probleme, selbst wenn wir sie planmäßig umsetzen könnten, wahrscheinlich nicht lösen würde, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, in dem sie es verspricht. Ne? Weil sie zum Beispiel nichts sagt über die Biodiversität oder ja über das Artensterben, über andere Problemlagen, weil sie auf bestimmte Probleme nicht einzahlt, weil sie das wäre die ganz profane und weit etablierte Kritik daran, weil sie eben dem Wachstumsparadigma treu bleibt. Aber ja, also vom Ökosozialismus bis zum Club of Rome ist ja irgendwie so einen weiten Konsens gibt, dass eben unbegrenztes Wachstum auf einem begrenzten Planeten nicht möglich ist. Ja, so, also in der Hinsicht ist es falsch zu sagen, ja, das ist doch möglich. Was ja die ökologische Modellisierung sagt, ja. Als ein politisches, also wenn man sagt, war das falsch im Sinne, falsch erzählt, um Legitimität stiften zu können, um von den Leuten Applaus zu ernten, in dem Ausmaß, in dem es nötig wäre, damit es als politisches Projekt funktioniert. Auch da würde ich wieder sagen, nein, so wie wir es vorher gesagt haben. Die hat schon auf die Probleme der Leute eingezahlt. Das war schon ein gutes Narrativ. Das Problem, im Kern ist das Problem nicht das Narrativ. Das Problem ist, dass Leute sich aufs Narrativ fixieren, statt auf die strukturellen Probleme, zum Beispiel das Misstrauen in den Staat, das in 40 Jahren gewachsen ist, in denen der eben damit begonnen hat, seine Probleme Stück für Stück immer weiter auf die Leute abzuwälzen und die Probleme, die er behalten hat, immer schlechter lösen können. Also siehe Deutsche Bahn und sowas, ne? Das ist das Problem, auf das man da aufsetzt. Und das verändert eben den politischen Raum wirklich in einer systematischen Art und Weise, die wir auch heute schon sehen. Also ich würde halt sagen, Marina, in den USA kommt jetzt eine Kritik am Kapitalismus, wie stark die ist, müssen wir mal sehen, ja. Aber die kommt, nachdem das politische System gekippt ist. Ne? Also die politische Krise ist da dem wirklich vorausgegangen. In dem Ausmaß, das ja wirklich dramatisch ist. Und was wir da gesehen haben, ist ja im Grunde genommen, dass in einer Situation, in der die Mehrheit der Leute von Ereignissen und Sorgen weitgehend absorbiert ist, damit sozusagen beschäftigt ist, gleichzeitig zu großen Teilen von Zukunftsangst geprägt ist, im Grunde genommen unternehmerisches Handeln von gut organisierten politischen Eliten im politischen Raum unfassbar mächtig sein kann und unfassbar viel verändern kann. Ja, wir stehen jetzt vor der blöden Situation, dass die extreme Rechte das als erstes kapiert hat und mit malignen, projektiven Politiken im Grunde genommen in den USA und mal sehen, was in Deutschland so passiert in nächster Zeit, ne, ein bisschen was ist ja in der Richtung auch schon passiert, eben ein politisches, liberales System massiv autokratisiert, massiv entliberalisiert hat und so weiter. Ich würde jetzt sagen, wenn man das ernst nimmt, dass das nur geht, weil der politische Raum, weil das Verhältnis von Staat und Gesellschaft so zerrüttet ist, ja, dass teilweise eben, weil man dem Staat nicht mehr vertraut, gleichzeitig die verrücktesten Versprechen von irgendwelchen vermeintlichen Outsidern. Trump ist kein Politiker, Trump ist ein Unternehmer. Ne, so diese Art.
Du machst gerade Gänsefüßchen mit den Händen,
ja,
für
genau,
unsere Hörer.
Friedrich Merz hat Expertise in der Wirtschaft. Ja, deswegen brauchen wir den. Der kennt sich aus mit Wirtschaft. Das ist ja die Versprechen, die repräsentieren gerade nicht den Staat.
Ja,
sondern die repräsentieren eine dem Staat fremde Logik, ja, die jetzt endlich wieder das Ding irgendwie so machen kann, wie es mal war oder wie wir es haben. Ja. Wenn man das ernst nimmt, dass das jetzt funktioniert, dann würde ich sagen, haben wir guten Grund zu hoffen, dass das eben nicht nur in eine Richtung gehen kann, sondern dass jetzt politischer
Wandel... Jetzt
wird es
interessant.
Ja, also ich würde sagen, weißt du, ich bin 1983
geboren. Buchstabier das mal aus. Ja, ja, das ist wirklich interessant. Ja,
ja,
also
klar,
was wäre die andere Richtung?
Das ist ja die Story. Die Story ist jetzt, also nur die Rechten können wilde Mehrheiten zusammenstückeln. Ja, MAGA ist ja wirklich eine wilde Kombination unterschiedlichster Milieus und Positionen und Ideen, teilweise hochkonflikthaft zwischen irgendwie sozusagen so beschleunigten Tech-Utopien und irgendwelchen nationalen Volkskörper, Typen wie Bannon und so, ja, alles total konflikthaft, ja, aber das funktioniert halt eine Zeit lang, wenn du das irgendwie gut personifiziert, gut vermischst und so, ja, gut, also gut in Anführungszeichen, ja, auch kommunizierst. Das ist jetzt das, was funktioniert und das ist, würde ich sagen, es gibt keinen Grund zu glauben, dass die Rechte da ein Monopol drauf hat. Ja, ich würde sagen, sie definiert sich als Rechte dadurch, dass sie ein Monopol darauf hat, das über maligne Projektionen zu machen. Also, dass sie sagt, eure Selbsterhaltungsängste, die lösen wir an der Grenze. Ja, oder eure Selbsterhaltungsängste, die können die verarbeiten, die mir zuguckt, wie wir irgendwelche Leute in irgendwelchen liberalen Städten erschießen oder verprügeln oder jagen. Ja, Eis und so. Das sind maligne Projektionen. Ja, das gibt sozusagen eine bestimmte Art von Entlastung fürs Publikum oder wie Trump sagen würde, makes for great TV. Ne? So. Ich glaube, was eine Rechte von einer emanzipatorischen Position in diesem politischen Raum unterscheiden würde, ist, dass man die besseren Projektionen im Angebot haben müsste, die wahrheitsnäher. Ich würde sagen, zur Wahrheit gehört schon, dass der ganze Kram natürlich, wie Marina das schon angedeutet hat, extrem was mit ökonomischer Ungleichheit zu tun hat. Ja, extrem was damit zu tun hat, dass sich Überreiche versuchen freizukaufen aus allen möglichen Zusammenhängen. Und das auch noch schaffen, das als ein gesellschaftliches Projekt zu verkaufen. Occupy Mars und so, ja. Und das auch das zahlt auf das Imaginäre einer über Klimafragen aufgeklärten Gesellschaft ein. Weil Occupy Mars ist das Gegenargument zum Satz der Klimabewegung, there is no planet B. Es ist die ersponnene Antwort, es gäbe einen Planeten B. Ja, all das ist sozusagen Ableitung von politischem Affekt und Richtung nach bestimmten Interessen. Ich glaube, wir werden sehen, dass so auch von anderen Bereichen des politischen Feldes gespielt wird, dass auch das dann Chancen auf Erfolg hat, weil am Ende des Tages wollen nicht die Mehrheit der Leute hoffentlich hauptsächlich sich an der Schädigung anderer berauschen. Ja. Und in der Hinsicht glaube ich wirklich, der politische Raum ist so offen, wie der zumindest zu meinen Lebenszeiten wahrscheinlich noch nie war.
Wäre das die Taktikfähigkeit, die du, das ich glaube, du bemühst dieses Wort am Ende deines Buches, also dass man sozusagen die Opportunitäten, die so eine politische Offenheit im Moment bietet, dass man die nutzt, um daraus, sagen wir mal, emanzipatorische oder emanzipierende politische Modelle und vielleicht auch wirtschaftliche Antworten zu entwickeln, oder?
Ja, das texte ich da an mit der Unterscheidung zwischen Strategie und Taktik. Strategie, das sind die langen Perspektiven, das war Modernisierung und sowas. Das muss man natürlich, wenn man Zugänge zu Herrschaft hat, sozusagen in gewisser Weise aufrechterhalten. Sie können jetzt nicht anfangen, nur noch über morgen nachzudenken. Ihr müsst schon auch an übermorgen denken, ist ja klar. Aber damit wir sowas überhaupt noch umsetzen können, müssten politische Akteure viel, viel taktikfähiger werden. Ja, viel opportunitätsorientierter, also viel mehr an Gelegenheiten ausrichten. Ich denke immer an so Sachen wie während der Pandemie zum Beispiel, ne? Als die Leute sich auf den Balkon gestellt haben und geklatscht haben. Da guckt man jetzt heute so halb zynisch drauf zurück und sagt, ja, die waren wohl froh, dass sie selber nicht im Krankenhaus arbeiten mussten und sowas. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Es war der Versuch in der Situation, in der man durch die Verhältnisse demobilisiert war, in irgendeiner Art und Weise Solidarität zu zeigen. Wir hatten damals wahrscheinlich große Mehrheiten für eine progressive Wohlfahrtsstaatsreform, weil man kurzzeitig gesehen hat, wo die Infrastrukturen, wo die Arbeit ist, ja, die überhaupt unser Leben erst möglich macht. Ja, wo wirklich die Reproduktionsarbeit geleistet wird. Das sind Momente, die muss man beim Schopf greifen. In dem Moment müsste man bereit sein und fähig sein, dann was ins Werk zu setzen, dann einen Stein ins Rollen zu bringen, wenn die Gelegenheit günstig ist, zum Beispiel, weil irgendwelche Ereignisse die Leute so auf Grund gesetzt haben, dass die kurzzeitig raus sind aus ihren fest verfügten Denkmustern.
Sowas wie eine Benzinpreiskrise.
Ja, ich dieser Unternehmer nicht bin im politischen Raum, kann ich nicht so gut sagen, was funktioniert. Wenn Marina, du eine gute Idee dazu hast, dann würde ich sagen, run with it.
Ich meine, ich habe tausende gute Ideen. Mein Problem ist, dass die aufklärerische politische Bewegung sich ja darauf beschränkt, auf Blue Sky darüber zu meckern, dass nicht mehr gemacht wird. Und das ist so ein bisschen, was ich mich frage. Also ich möchte dir so gerne einerseits widersprechen und andererseits Recht geben. Und ich fange mit dem Widersprechen an. Die Rechte benutzt gut finanziell ausgestattete Thinktanks. Die Rechte hört auf ihre Soziologen, die hört auf ihre Psychologen. Die sind wahnsinnig gut in Marketing. Und die tun sich über ideologische Grenzen zusammen. Also Nationalbolschewisten haben kein Problem, mit Hyperkapitalisten zusammenzuarbeiten, für das allgemeine Gut Frauen zu unterdrücken. Ich habe das in der Ukraine gesehen, wie fantastisch die internationale Gemeinschaft der Nationalisten funktioniert. Und das ist etwas, wo man vielleicht begründen kann, ja, die kommen nicht so sehr aus dem Status quo. Man könnte ja sagen, dass im europäischen Bereich der Status quo ja doch aufklärerisch ist und deshalb sich die verschiedenen Strömungen halt stärker nicht mögen können. Aber wir hören auch nicht so gut auf die Wissenschaft. Wir hören auch nicht so gut, vor allem koordinieren wir uns nicht so gut. Wir sind nicht so koordiniert. Wir sind nicht so schlagkräftig. Und auf der anderen Seite beobachte ich, wie jetzt gerade so aus dem Untergrund, grassroot-mäßig, sich unwahrscheinlichste Koalitionen aus dem gesamten politischen Spektrum in Aktionen gegen KI zum Beispiel bündeln. Also wo dann plötzlich Werbung publiziert wird, die sagt, oh, diese KI-Überwachungskameras von Flock, die enthalten übrigens so und so viel Gramm Gold und so viel Gramm Kupfer und das ist auf dem Markt so und so viel wert. Nur als Info an euch. Ja, also wir erleben sehr, sehr viel von dem, was wir so als chaotisch gut bezeichnen würden. Oder wo plötzlich Gemeinden wieder anfangen, oh, wir stellen jetzt einfach mal ein paar Stühle auf den zentralen Platz und gucken, wie Leute zusammenkommen und sich unterhalten. Oder wir machen jetzt einfach mal hier Guerilla-Gardening. Und ich sehe schon laut, dass diese kleinen emotionalen Projekte Zulauf bekommen. Und ich sehe auch, dass Leute wie Zoran Mamdani, den ich im positivsten Sinne als Populisten beschreiben würde, in dem Sinne, dass er an Gefühle von Menschen kommuniziert und auch nicht immer ausformuliert, mit welchen Mitteln er jetzt allen Wohnraum geben möchte. Aber er sagt einfach, wir deckeln die Mieten. Und das ist sein Wahlversprechen. Und dann macht er im Hintergrund 300 andere super langweilige Dinge. Aber er hat verstanden, oh, ich muss an Gefühle von Menschen appellieren und nicht nur an ihren Kopf. Und sowas macht mir Hoffnung. Habe ich recht, damit Hoffnung zu haben?
Na, ich hoffe schon. Ich würde jetzt sagen, du hast schon jetzt nochmal in deinen Worten was gesagt, was ich auch in meinen Worten sagen wollte. Ja, also ich würde auch tatsächlich sagen, das ist in Gesellschaften dieser Art ist unheimlich viel Potenzial, auch ohne die Motivation eines großen Zukunftsversprechens an einer guten Gesellschaft zu arbeiten. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, warum das in einer Situation, in der die Institutionen der bestehenden Ordnung so schwach und wackelig geworden sind, dass die von rechts weggeputscht werden können, warum in so einer Situation nicht auch Wandel aus einer anderen politischen Richtung? Ja, im Prinzip genauso gut möglich sein sollte. Ich glaube, ein Problem, das da besteht, ist schon das, was du jetzt beschreibst. Also das eine ist natürlich, sich irgendwie bei Blue Sky irgendwie nur zu unterhalten. Das andere ist natürlich, dass man schon auch halt sehr in Abwehrkämpfen viele Kräfte leider verliert und bündelt, ne? Also man muss da auch einfach jetzt viel gegen Angriffe verteidigen, im Kontext, also von rechts im Grunde genommen, ne? Das bindet natürlich schon auch viele, viele Kräfte, aber ich würde sagen, also der
Marina.
Ja.
Ich glaube, wir haben den Philipp verloren.
Das ist unfassbar. An der allerspannendsten Stelle. Ihr weißt, ich werde Verschwörungstheoretiker, weil gerade fängt er an, so, ey, um mit dieser Krise als aufklärerische Bewegung klarzukommen, müssen wir nur. Und dann fällt er aus. Ist das eine KI-Überwachung bei Riverside?
Es ist eine KI-Überwachung bei Riverside möglicherweise, aber vielleicht, also so sehe ich das, ist es auch so, dass es nach diesem Atemholen vielleicht, also zumindest in meiner Fantasie, insofern wäre ich auch neugierig gewesen, nicht so viel gibt, was da kommen könnte. Also all das, was sozusagen auch als positive Gegenerzählung und so weiter auch schon zwischen den Zeilen ausgebreitet wurde, jetzt im Rahmen dieses wirklich spannenden Gesprächs, wurde ja im Konjunktiv vorgetragen. Also all das, was sozusagen an antidemokratischen Tendenzen da ist, das sind alles so Ist-Zustände. Ja, der Zustand der Demokratie in den USA, und wir haben noch gar nicht über Deutschland und die EU und so weiter geredet. Das ist alles, wie heißt das dann grammatikalisch richtig, indikativ. Ja, und all das, was man dem entgegensetzen könnte, steht im Konjunktiv. Also insofern muss ich gar keine verschwörerische KI bemühen, nicht verwundert zu sein, dass das Gespräch in diesem Moment abbricht. Zumal ich gerne auch noch das ganze Thema Rolle der KI diskutiert hätte mit ihm. Denn die Frage ist ja, klar, wir können uns auch gegen KI positionieren, wir können auch gegen Überwachung auf die Straße gehen oder auch irgendwelche Überwachungskameras ausknipsen. Aber es könnte ja auch sein, dass KI alles nicht noch einfacher macht, sozusagen ein demokratisches Gemeinwesen emanzipatorisch am Laufen zu halten und so weiter und so fort. Also insofern bin ich auch nicht, also sagen wir mal so, finde ich den Augenblick jetzt des wirklich bedauernswerten Ausscheidens unseres Gesprächspartners, das überrascht mich nicht wirklich, aber ich würde es ein bisschen anders interpretieren als du.
Weißt du, ich würde dir unbedingt radikal widersprechen. Ich glaube, die wahre Lektion hier ist, dass Philipp ja gerade angesetzt hatte zu sagen, was wir konkret tun können. Und ich glaube, die wahre Lektion ist, dass wir das für uns selber erdenken und herausfinden müssen. Und zwar jeder Einzelne. Und dass wir es uns zur Aufgabe machen müssen, das nächste Mal, wenn wir auf Blue Sky über etwas lästern wollen, zu fragen, was könnte ich stattdessen tun?
Es wäre ja fast eine Frage, die man auch nochmal in größerer Runde zum Beispiel mit unserem Publikum besprechen könnte, unseren Hörerinnen und Hörern. Also falls es da Ideen gibt, ja, sozusagen diese Lücke, die Philipp uns jetzt hier gelassen hat, zu füllen, dann können die natürlich auch gerne mit uns geteilt werden. Und ich sag mal so, ich würde nicht für den Job mache, den ich jetzt mache, wenn ich nicht irgendwie ein Grundvertrauen darin hätte, dass etwas zu tun auch eine Sinnhaftigkeit besäße. Ja, es ist nur so, dass man natürlich aufpassen muss, viel von dem, was hier in diesem Gespräch auch erwähnt wurde, also die Fahrradwerkstatt, ja, die dritten Orte, die in Städten und so weiter errichtet werden und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die gibt es ja, die hat es gegeben, die haben viele Menschen auch zur Hoffnung angestiftet. Aber die Frage ist ja trotzdem, was haben die systemisch verändert? Also systemisch sind wir doch vielleicht am Ende der ökologischen Modernisierung angekommen, beziehungsweise dieses systemischen Ansatzes. Hallo, wir haben schon den Abgesang auf alles jetzt hier gesprochen. Wie geht es dir?
What the fuck? Dir ist alles zusammengebrochen. Ich kann nicht mal mehr meine E-Mails abrufen. Hier funktioniert auf einmal gar nichts mehr. Es ist wirklich, ich bin im Büro, ne? Ich bin nicht mal zu Hause. Aber hört ihr mich?
Ja.
Du bist zu konkret geworden, was man konkret tun kann, um die Welt zu retten. Und jetzt ist alles.
Ey, also tut mir schrecklich leid. Ich war ja auch wirklich mitten im Satz, aber hier ist irgendwie, das Internet geht hier irgendwie immer noch nicht. Und auch, ich habe auch keine E-Mails mehr abrufen können auf meinem Handy. Also selbst über so quasi über Funk. Das ist irgendwie. Irre. Aber wir sind ja eh fast fertig. Jetzt bringen wir es einfach noch zu Ende, oder?
Philipp, du musst deinen Satz beenden. Du musst. Du sprachst gerade davon, dass du auf die kollektive Organisation setzt und dass wir aber gerade so sehr mit Abwehrkämpfen beschäftigt sind. Da haben wir dich verloren.
Naja, ich glaube halt, dass die Zeichen der Zeit tatsächlich sind, dass der politische Raum unerwartet offen ist. Ich glaube, nur so kannst du auch erklären, warum die Rechten in der Lage waren, den so schnell zu kippen. Es gibt aber keinen Grund zu glauben, dass das nur von rechts funktionieren kann. Eher würde ich sozusagen das, was du jetzt gesagt hast, Marina, auch selbst so deuten. Also ich glaube, das ist wirklich so, dass die Potenziale, die in der Gesellschaft da sind, sich im Zweifelsfall auch ohne ein großes Zukunftsversprechen für eine gute Gesellschaft, eine gelingende, sagen, Politik und Lebensweise einzusetzen, dass die extrem groß sind. Und ich glaube auch, dass das nicht für immer politisch brach liegen wird, sondern es werden sich Akteure finden, die unternehmerisch, so wie die Rechte ja auch im Kern eine unternehmerische Rechte ist, also nicht nur, weil sie zu großen Teilen aus Leuten besteht, die sich als Unternehmer beschreiben, sondern auch, weil sie wirklich im Sinne von Schumpeter unternehmerisch agiert und agiert hat, indem sie ideologische Elemente, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, in eine neue Kombination zusammengefügt hat. Ich glaube, das ist was wir auch auf anderen Seiten des politischen Spektrums sehen werden. Und ich möchte auch nochmal sozusagen nur so ganz persönlich, also mir geht's im Grunde genommen so, ich bin 1983 geboren, Bei meiner Frau ist das ein bisschen anders, weil die aus Thüringen kommt, ne? Also für sie hat sich die Geschichte schon einmal geöffnet. Aber ich würde sagen, ich hatte wirklich das Gefühl, am Ende der Geschichte zu leben. Und das, was wir heute Mehltau der Merkel-Jahre nennen und so, ist ja auch nur eine Metapher dafür, dass dieses Gefühl nicht nur mein Gefühl war. Ja? Und dieses Gefühl habe ich wirklich überhaupt nicht mehr. Und was mir wirklich Hoffnung macht, ist jetzt wirklich auch in meiner eigenen Lebenswelt und so, ne? Wenn ich Vorträge halte, wenn ich mit Leuten interagiere und die werden so schrecklich wütend oder verzweifelt oder irgendwie, ne, sozusagen, das kann doch alles nicht sein und so in der Art, ja, dann würde ich immer sagen, daraus spricht eine enorme Energie, die der politische Prozess in der Gegenwart erzeugt und entfaltet. Wie kann einen das nicht hoffnungsvoll stimmen?
Aber müssen wir, um das noch mal kritisch zu hinterfragen, wenn wir sagen, es gibt keinen, also wir kümmern uns um ein gelingendes Leben in der Gegenwart und pfeifen auf die positive Projektion in Richtung Zukunft oder auf die positive Erzählung in Richtung Zukunft, heißt es dann auch, wir lassen, also weil bei der ökologischen Frage geht es ja um die Zukunft, wir lassen die einfach mal außen vor und sind wir dann nicht doch bei der doch etwas so restaurativen Moderne angekommen, die wir eigentlich vermeiden wollen?
Nee, es heißt,
also Biedermeier oder sowas.
Ja, nee, das kann natürlich passieren, aber das ist natürlich nicht das, was ich meine. Ich glaube, wir müssen die Zukunft so adressieren, wie sie im Grunde genommen in der Gesellschaft bereits erlebt und verstoffwechselt worden ist. Nämlich als eine, bei der, wenn man sie als großes Versprechen, als Raum unendlicher Möglichkeit thematisiert, die Leute sagen, Moment mal, das habe ich aber anders gelernt. Ja. Und in der gleichzeitig die Zukunft für die Leute natürlich ein Problem ist und dementsprechend auch durch das Arbeiten in die Zukunft hinein als solches Problem adressiert gehört. Man muss dieses Problem, würde ich sagen, wenn man es ganz stark zuspitzt, man muss die Leute bei ihren Selbsterhaltungsängsten adressieren. Und das bedeutet erstmal auch, dass man die Ängste vor der Zukunft ernst nimmt und die nicht einfach überspielt, indem man so tut, als sei es noch 1969.
Ich finde das so clever und ich finde, die stärkste Kraft hier ist in dem Satz, der politische Raum ist offen. Denn wann immer Räume offen sind, sehen wir zuerst ein Erstarken der ruchlosesten Elemente. Was klar ist, das sind die Leute, die sich am wenigsten Gedanken um Konsequenzen machen. Aber du hast vorhin gesagt, Stefan, dass alles, was so ein bisschen in eine schlechte Richtung geht, ist im Indikativ und alles, was in eine positive Richtung gehen könnte, ist im Konjunktiv. Und ich glaube, darin liegt ja gerade die Macht der Situation. Alles, was im Konjunktiv ist, ist der Raum der Möglichkeiten. Und alles, was der Raum der Möglichkeiten ist, sind Dinge, die wir tun können. Sind Dinge, die jeder Einzelne tun kann. Und ich glaube nicht, dass etwas wie eine Fahrradwerkstatt oder wie ein gemeinnütziges Projekt etwas ist, das nett zu haben ist, aber leider verändert es ja das System nicht. Natürlich verändert es das System, weil es ja da ist. Es ist nicht in dem Moment erfolgreich, wo es auf eine bessere Zukunft einzahlt. Es ist in dem Moment erfolgreich, wo es da ist und Leuten hilft, ein Fahrrad zu reparieren. Das ist der Nutzen einer Fahrradwerkstatt. Und wenn mehr Leute Dinge machen, Repair-Cafés, Treffpunkte, dritte Orte und so weiter, dann ist der Nutzen darin, dass Menschen sich begegnen. Und wenn Menschen sich begegnen, dann erkunden Menschen Möglichkeitsräume, dann können Menschen in eine Trauerarbeit gehen, dann können Menschen Dinge realisieren, dann können sie Pläne schmieden oder dann können sie unmittelbare Bedürfnisse befriedigen. Und ich glaube, dass darin die politische Kraft unseres Moments liegt. Noch nie war es so einfach. Nicht in den 50ern, nicht in den 80ern, noch nie war es so einfach, hinzugehen und zu machen.
Philipp, wir haben zum Ende hin eine Bonusfrage. Die ist ganz einfach, oder sind zwei Fragen. Du hast viel schon dazu gesagt, aber trotzdem stellen wir sie, um ein bisschen so den Vergleich auch zu den anderen Podcast-Gästen zu haben. Was bringt dich, auch angesichts all des Hoffnungsvollen, was du gesagt hast, was bringt dich eigentlich so richtig zur Verzweiflung in der jetzigen Situation?
Mich bringt nichts zur Verzweiflung. Nee, wirklich, also sozusagen da, wo ich Verzweiflung begegne, da spüre ich, dass in dieser Verzweiflung, dass die Verzweiflung ein Ausdruck von Kraft ist und ein Ausdruck von Energie. Es geht für Gesellschaft und unsere Art darum, dass es ihnen gelingt, diese Energie positiv zu richten. Wenn die Leute sagen, die sind verzweifelt, dann sind sie nicht abgestumpft, dann spüren sie die Probleme. Und das ist gut so. Das ist ein erster wichtiger Schritt.
Ich finde, damit hast du die andere Bonusfrage, was die Hoffnung macht, eigentlich schon beantwortet, oder? Also wenn darin keine Hoffnung liegt, ja, in der Verzweiflung der Menschen auch etwas Produktives, Hoffnungsvolles und so weiter zu erkennen und das nicht irgendwie abzuschreiben, ja, dann weiß ich auch nicht.
Ja, so. Und ich glaube auch, also ob es jetzt die Fahrradwerkstatt ist, von der Marina gesprochen hat und die irgendwie dafür da ist, vielleicht nicht den Optimismus auf die ganz große Zukunft zu schüren, aber doch zumindest irgendwie dafür vielleicht füreinander da zu sein. Oder ob es eben auch die größeren Aspekte sind, ja, dass wir heute wieder über so viele Dinge reden können, über die Vergesellschaftung großer Infrastrukturunternehmen oder darüber, wie wir Reichtum demokratisieren können, ist doch ein Zeichen dafür, dass im Zweifelsfall wieder viel mehr möglich ist.
Dankeschön, Philipp. Das war wunderschön. Ich hätte nicht gedacht, dass wir aus dieser sehr düsteren Folge so positiv herauskommen. Obwohl die technokratischen Overlords alles versucht haben, um aufzuhalten.
Ja, genau. Irgendwas ist da jedenfalls passiert, ja.
Ein bisschen, dass wir doch ein bisschen stärker noch in den Indikativ gekommen sind. Herzlichen Dank, Philipp. Das war toll, dass wir miteinander gesprochen haben, dass du dir Zeit genommen hast. Und man sieht sich, würde ich sagen.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Danke fürs Gespräch.
Bis dann.
Die Energie der Gesellschaft wird präsentiert von der E.ON Foundation. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Hören könnt ihr uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns weiter und lasst uns eine Bewertung da. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen.